Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Eine Freundin von mir hat mal eine zweiwöchige Wüstenwanderung mitgemacht im Erg Chegaga. Das ist die größte Sandwüste in Marokko. Zuerst habe ich gedacht, das ist doch komplett irre, so aus dem Stand. Aber als sie nach ihrer Reise davon erzählt hat und aus dem Schwärmen gar nicht mehr rausgekommen ist, da habe ich dann auch überlegt, das ist doch eigentlich richtig spannend. Ich war nämlich noch nie in einer Wüste. Dabei breiten sich die Wüsten weltweit aus. Mit dem Thema beschäftigt sich ab heute und die nächsten zwei Wochen auch eine UN-Konferenz in Ulaanbaatar in der Mongolei. Dass Wüsten aber eben nicht nur bedrohlich, sondern auch unfassbar faszinierend sein können, hat mir gestern schon Michael Martin erklärt. Fotograf, Diplom-Geograf und Wüstenexperte. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, wann er denn seine erste Wüste besucht hat und welche das war.
Das ist lange her. 1981 bin ich mit dem Mofa als 17-jähriger Schüler nach Marokko gefahren, um am Rand der Sahara Sterne zu beobachten. Und da habe ich tatsächlich im Süden Marokkos zum ersten Mal die Sahara gesehen. Und seitdem habe ich also 300 Wüstenreisen unternommen.
Seitdem quasi hängen geblieben an der Wüste, oder?
Absolut, das hat mich total fasziniert. Einerseits die Ästhetik, ich mag dieses Reduzierte, ich mag diese reduzierten Formen und Farben. Es war natürlich auch ein tolles Gefühl, auf eigenen zwei Rädern von Bayern aus nach Marokko zu fahren, das Abenteuer. Und so ist es letztendlich bis heute geblieben. Wüsten sind einfach mein Leben geworden.
Aber Wüsten gelten ja als absolut lebensfeindliche Regionen. Was fasziniert Sie persönlich an diesen lebensfeindlichen Regionen?
Dieses Reduzierte. Es gibt natürlich Leben in der Wüste, sei es von Pflanzen, von Tieren oder von Menschen, die sich einfach im Lauf der Evolution angepasst haben. Der Mensch hat es weniger über die Evolution gemacht, sondern er hat sich kulturell adaptiert, indem er halt bestimmte Lebensformen angenommen hat, wie der Nomadismus, der hundertprozentig an die Wüste angepasst ist. Und da können Menschen, Tiere, Pflanzen in der Wüste durchaus überleben. Und ja, das finde ich einfach spannend, diese Überlebensstrategien, die eben zu kennenzulernen. Und das habe ich auch in meinem Leben immer so fotografiert und davon berichtet.
Wahrscheinlich muss man auch sehr genau hinschauen, ne? Das große Ganze ist ja, wenn wir jetzt mal in der Wüste bleiben, ganz viel Sand. Aber Sie haben es ja schon gesagt, das sind ja Tiere und Pflanzen und man muss schon einen Fokus haben. Ne?
Also zunächst mal, der Sand ist eher die Ausnahme der Wüste. Die meisten Wüsten sind Steinwüsten, Geröllwüsten, Gebirgswüsten und haben halt einfach verschiedene Ursachen. Und letztendlich ist ein Drittel der Landoberfläche unserer Erde sind Wüsten und Halbwüsten. Das sind die größten Naturlandschaften unserer Erde überhaupt. Und von daher alles andere als was Besonderes oder eine Ausnahme, sondern fast die Normalität. Ich bin in meinem Buch Planet Wüste so weit gegangen, zu sagen, die Erde ist ein Wüstenplanet. Weil wenn Sie noch die Polarwüsten, die Eiswüsten, die Kältewüsten dazu rechnen, ist fast die Hälfte der Landoberfläche unserer Erde Wüste.
Sie haben ja schon das Reduzierte und die Form genannt, aber welche einzigartigen Fotos bekommen Sie denn in Wüsten?
Na gut, ich meine, Ästhetik ist natürlich für einen Fotograf ganz wichtig und die Wüsten, und da sind wir wieder bei den Sandwüsten, sind natürlich ästhetisch. Dazu kommt das Licht, das gerade in den Wintermonaten am Morgen und Abend spektakulär ist. Aber auch die Menschen, die dort leben, das sind oft sehr charismatische, starke Persönlichkeiten, die nicht unbedingt einfach zu fotografieren sind. Aber wenn man dann sagen wir, ein Tuareg-Nomaden irgendwo in Niger vor die Kamera bekommt, der einverstanden ist, dann sind es ausdrucksstarke Porträts. Ich glaube einfach, die Landschaft, ähnlich wie in den Bergregionen, prägt eben auch Charaktere. Und ich bin wirklich ganz interessanten Menschen, aber auch Tieren und Pflanzen natürlich, in der Wüste begegnet.
Sie haben ja jetzt schon ganz viel Erfahrung sammeln können. Was braucht es denn, um in der Wüste generell zu überleben? Einfach mal losgehen, das funktioniert ja nicht.
Ja, also für uns Europäer wäre das keine gute Idee. Man braucht einfach viel Erfahrung, man braucht Orientierung, man braucht Wasservorräte. Man muss sich völlig klar sein, an einem heißen Tag im Sommer, wenn Sie Menschen nackt, ohne Schatten, ohne Wasser in der Wüste aussetzen, ist er am Abend tot. Also die Wüste ist potenziell lebensfeindlich, da haben Sie völlig recht. Aber ja gut, Menschen, gerade Nomaden, haben sich einfach angepasst und auch ich als Reisender muss mich anpassen. Und die Tiere und die Pflanzen haben sowieso ganz geniale Anpassungsstrategien im Lauf ihrer Evolution entwickelt. Und ja, das ist wie beim Bergsteigen. Eine Frage letztendlich der Erfahrung, der Ausrüstung und auch des Wetters, also der Jahreszeit.
Und es ist ja ein Fakt, ich habe in der Anmoderation schon gesagt, Wüsten breiten sich weltweit immer weiter aus. Welche Rolle spielt das denn bei Ihren Reisen persönlich?
Gut, das beobachte ich natürlich seit Jahrzehnten, diese Desertifikation, nennen wir Geografen das, also eine ausbleibende Wüste durch den Menschen eben induziert. Man spricht auch von der Man-Made Desert. Damit gerät die Wüste in Gebiete, wo sie eigentlich nichts zu suchen hat. Ich vergleiche das immer mit einem Fluss. Ein Fluss ist was Gutes. Wenn der Fluss über die Ufer tritt, hat man eine Überschwemmung und die versuchen wir zu vermeiden. Und es ist vor allem der Mensch, also der durch seine Übernutzung, so große Tierherden, Einschlag von Vegetation für Brennholz zu dieser Desertifikation eben beiträgt. Auch diese Konferenz geht eben in diese Richtung. Und die Zertifikation ist sehr schwer zu stoppen, weil die Leute, die Menschen in der Wüste oft gar keine Alternative an Brennmaterialien haben. Sie haben ganz bewusst große Ziegenherden, große Schafherden, um überhaupt die Familie ernähren zu können, um überhaupt Sicherheit zu haben, sägen sich natürlich im Endeffekt damit den eigenen Ast ab. Und diese Übernutzung der Wüste ist gerade an ihren Rändern ein riesiges Problem weltweit.
Hat sich Ihr Verhältnis zu Wüsten vielleicht im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert, weil es ja auch bei uns in Deutschland immer trockener wird?
Nee, gar nicht. Ich finde, Wüsten sind einfach ein Teil unserer Natur. Sie gehören zur Erde, genauso wie Regenwälder, Steppen oder Hochgebirge. Und dort, wo sie klimatisch bedingt sind, haben sie einfach ihre absolute Berechtigung. Wenn allerdings, wie Sie eben sagen, Wüsten sich ausbreiten in Regionen, wo sie nichts zu suchen haben, in der Sahelzone zum Beispiel oder letztendlich am Nordrand der Sahara in Afrika oder ich habe es auch in Usbekistan, in Turkmenistan, in Kirgisistan gesehen, dass da auf einem Wüstengebiet entstehen, aber durch den Menschen. Schauen Sie in die Wüste Thar nach Indien, da haben sie 350 Einwohner pro Quadratkilometer, dichter besiedelt als Deutschland. Man kann sich vorstellen, dass die alle Ziegenherden, Schafherden haben und da haben sie dann um die Dörfer herum wirklich nichts als man-made desert, vom Mensch geschaffene Wüste. Und das ist das Problem.
Sagt der Fotograf, Diplom-Geograf und Wüstenexperte Michael Martin hier bei Deutschlandfunk Kultur. Er hat erläutert, was er an Wüsten so faszinierend findet. Das Interview haben wir aus Termingründen aufgezeichnet.